Ich habe am Anfang befürchtet, dass es nicht langweilig wird, aber aufwendig wird, sehr aufwendig wird. War auch am Anfang aufwendig?
Ich kann sagen, alle, die was Blaues anhaben, weil ich habe auch Blaues an.
Letztes Mal auch? Ja, ich habe Studien.
Okay. Ich denke, es ist klar, wir achten darauf, dass wir...
So hört sich das an, wenn Schülerinnen und Schüler sich auf neues Terrain begeben und wir sie dabei begleiten dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich stelle Ihnen in diesem Format Themen vor, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Ich unterhalte mich mit Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen und Experten. In dieser Folge wird es um 75 Jahre Menschenrechtserklärung gehen, sowie um ein Schulprojekt. Sie bekommen wertvolle Einblicke hinter die Kulissen unseres Projekts Alles Glaubenssache, bei dem meine Kollegin Beate Hartmann sich in Schulen in ganz Bayern begibt, um mit Schülerinnen und Schülern das Thema Prävention und politische Bildung in einer Gesellschaft der Diversität anzugehen. In den vergangenen 3,5 Jahren ist hier ganz viel passiert und Beate Hartmann hat sich dabei auch vieler künstlerischer und kreativer Techniken bedient, um mit jungen Menschen das Zusammenleben in unserer demokratischen Gesellschaft mit ganz unterschiedlichen persönlichen und gesellschaftlichen Hintergründen zu reflektieren. Es wurde Hip-Hop getanzt, Impro-Theater gespielt, es wurden Zeichentrickfilme produziert oder eben auch kurze Dokumentarfilme gedreht. Und um genau so eine Filmworkshop-Woche geht es jetzt gleich. 20 Jugendliche der Abschlussklasse der Hyazinth-Weckele-Mittelschule im schwäbischen Lauingen lernten innerhalb einer Projektwoche die Kultur ihrer Eltern zu reflektieren und ihren Blick darauf mit anderen zu teilen. Dabei nutzten sie das Medium Dokumentarfilm. Und ohne jegliche Vorkenntnisse lernten sie dafür selbstständig zu filmen, sie führten Interviews und schnitten gemeinsam ihr Filmmaterial. Das Thema lautete Essen und Esskultur. Und wie es den 20 jungen Menschen dabei ging, ihre Lehrerin, unserer Kollegin Beate Hartmann, sowie den beiden Filmcoaches, die auch noch dabei waren, das haben wir mit dem Mikrofon eingefangen.
Das Projekt ist so gedacht, dass ich an Schulen gehe, wo alle Jugendlichen erreicht werden können, unabhängig von Herkunft oder Religionszugehörigkeit, und dass wir Räume schaffen, wo es möglich wird, dass die Jugendlichen in Reflexionsprozesse kommen und dann auch üben, was es braucht für eine demokratische Gesellschaft.
Ich war ein bisschen aufgeregt am Anfang, ob wir das alles, ob unser Plan aufgeht für dieses Projekt, und man muss natürlich die Klasse ins Projekt mit reinholen, und ich wusste jetzt nicht genau, sind sie das Thema und sind sie dabei.
Der erste Tag fing direkt damit an, dass wir eine Person aus unserer Familie, die zu der wir uns einfach so hätten einladen können zum Essen, fragen sollen, ob es okay wäre, wenn wir sie beim Kochen filmen können und sie danach auch interviewen können.
Sind die Elemente der Filmsprache, die wir versuchen, auch in Schulen unterzubringen. Meiner Meinung nach ist Film einfach eine Schlüsselkulturtechnik, die viele Jugendliche zu beherrschen glauben, wenn sie mit ihren Handys rumfilmen. Aber faktisch sehen sie jetzt vielleicht auch erstmals, dass sie selber in der Lage sind, mit ein paar wenigen Regeln etwas zu machen, was professioneller aussieht.
Ihr seht, hier gibt es eine Bildspur und es gibt eine Tonspur. Und das bedeutet, was der Hans uns gesagt hat, man trennt die Bildspur von der Tonspur und hier kommt das Interview. An diesem Schnitt könnt ihr sehr, sehr...
Wir hatten ja das Glück, dass wir in 4 Familien reinschauen durften. Und anhand des Essens wurde eben auch über die Kultur des Essens berichtet.
Also ich persönlich habe über Mohammed sehr viel kennengelernt, wie es zu Hause bei ihm ablief früher, was er jetzt in Deutschland macht, was er in Afghanistan gemacht hat. Und ja, es hat mich schon ziemlich interessiert, wie es damals so ablief.
Ich hatte bei der Idee auch ein bisschen Angst, weil es natürlich etwas komplett Skurriles, in eine fremde Wohnung zu gehen und bei den Leuten dann zu essen. Aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass auch bei anderen Kulturen, dass es da auch auf jeden Fall leckeres Essen gibt.
Afghanisches Essen von Zeynep. Ich war ja mit Zeynep in der Gruppe. Das kannte ich nicht. Also ich habe nie Reis mit Rosinen und Karotten gegessen. Und es hat gut geschmeckt.
Ja, wir durften es essen. Wir haben alle zusammen gegessen und noch ein Gruppenfoto gemacht darüber. Und waren sehr schöne Erinnerungen.
Ja, wir durften das Essen auch alle essen. Es war leider sehr schnell weg, aber es hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt.
Und wie war das für deinen Vater? Hat der danach was erzählt? Oder wie ging es ihm, als er den Film gesehen hat?
Mein Vater war sehr glücklich. Und am Ende, sie haben gesehen, wie er gelacht hat. Also das hat ihm Spaß gemacht, natürlich.
Also eigentlich habe ich gedacht, dass das schlimmer wird. Nicht wegen, dass Leute kommen zu meinem Haus, sondern dass meine Mutter sich schüchtert oder kann das nicht richtig machen oder muss sehr viele Dinge nochmal wiederholen. Aber es war alles perfekt. Und wir hatten echt Spaß.
Jetzt sehen wir den vierten Film und werden ihn besprechen. Und als erstes geht es wieder darum, was habe ich erlebt, wie blicke ich in das Leben von jemandem. Und danach besprechen wir dann auch wieder das Filmische, was hat gut geklappt und woran wollen wir noch arbeiten.
Ana Carmen Primoș, ich komme aus Rumänien, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, zwei Töchter, Anastasia und Alexandra.
Ich war der Reporter, also ich habe die Fragen zu meiner Mutter gestellt. Ich war ein bisschen nervös, aber das hat am Ende dann geklappt.
Eigentlich, wenn wir in einem Unterricht sitzen, wir reden ja nicht so viel miteinander und so, aber in diesen Wochen habe ich ja gemerkt, dass wir viel besser miteinander zusammenarbeiten können, viel mehr freundlicher sein können.
Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit der Gruppe zu arbeiten, die Geschichte der anderen kennenzulernen und ja, zu sehen, wie die Klasse einfach ein bisschen mehr zusammenwächst.
Mir hat die Woche auch ganz gut gefallen, besser als ich gedacht habe, dass es wird. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Klasse ein bisschen ausgeglichener ist, sage ich jetzt mal, obwohl wir länger Unterricht hatten als regulär.
Auch wie wir im Team gearbeitet haben, jeder wusste, was man machen muss und es ging alles fast blind. Das fand ich gut. Außer gestern, da hatte ich kurz das Gefühl, dass wir nicht fertig werden. Aber sonst, ja, die Woche hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich fand es diese Woche auch gut. Ich habe was Neues gelernt, vor allem bei Zeynep, über ihre Kultur und so.
Wir haben jetzt, nach dem, was wir gemacht haben, mehr Kontakt so miteinander. Also wir haben uns besser verstanden.
Wir konnten gut in der Gruppe miteinander kommunizieren und sind auch immer zu dem Entschluss gekommen, wie wir es doch dann letztendlich umsetzen. Und hatten nie Streit eigentlich, das hat immer geklappt.
Ich fand das alles ganz toll, das ganze Projekt halt, das war mal was anderes als Unterricht.
Ja, das war auf jeden Fall eine tolle Woche, finde ich.
Ich habe was Neues gelernt, über mich eigentlich. Beim Schneiden hat es mir richtig Spaß gemacht und das wusste ich gar nicht, dass ich beim Schneiden so Spaß haben werde.
Ich fand einfach alles toll und ich hoffe, wir werden uns wiedersehen.
Ich fand, die Woche war sehr gut. Es war auch interessant. Und ich fand, die Gruppenarbeit war auch gut. Also wir haben auch zusammengehalten. Es war nie jemand, der jetzt gesagt hat, ja, macht jetzt mal nicht mit. Und ich war ja Kamerafrau. Das fand ich auch, war sehr gut eigentlich, weil ich dachte jetzt nicht, dass ich das so gut hingekriegt habe. Und ja, es hat auch viel Spaß gemacht.
Also es gab auch einen Moment, dass ich fast weinen musste, weil wo sie gesagt hat, dass sie wegen ihrer Kinder, dass sie sich wünscht, dass sie nicht tot wieder nach Hause kommen und so. Das war sehr emotional für mich, aber das war schon, also ich weiß schon, dass Mutter sehr viel für ihre Kinder tun, aber halt, dass sie ihre Familie wegen ihrer Kinder hinter sich lassen und gehen in ein fremdes Land, fremde Sprache, fremde Menschen, das ist schon sehr mutig von denen beiden.
Ja, auf jeden Fall, dass sehr vieles das Leben, auch die Zukunft mit der Religion und mit der Kultur zusammenhängt. Auch mit den Geschehnissen, die im Heimatland passieren, wie zum Beispiel bei Zeynep oder bei, bei Mohammed mit dem Krieg. Und das ist schon heftig, wenn man überlegt, dass man zum eigenen Zuhause flüchten muss.
Aber ist das das Alltag? Ja, meine Ziele waren, dass ich mit dem Mittel des Dokumentarfilms neben der Vermittlung der Expertise, dass die Jugendlichen jetzt selber in der Lage sind, Filme zu drehen, dass sie eben auch Einblick in neue Leben bekommen haben. Und über diesen Einblick in andere Lebenswelten und dieses Verständnis kann auch der Respekt wachsen.
Danke, dass Sie da waren. Es war eine tolle Woche mit euch und es hat sehr Spaß gemacht.
Und ja, ich hoffe, dass wir halt uns nochmal sehen.
Und es hat auch sehr Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Ja, und ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen.
Das Projekt, das seit 2020 in der Evangelischen Akademie Tutzing in Kooperation mit der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung angesiedelt war, läuft nun zum Ende des Jahres 2023 leider aus. An dieser Stelle möchten wir unserer Kollegin Beate Hartmann einen riesigen Dank dafür aussprechen. Die Filme der Jugendlichen aus Lauingen, die Sie gerade gehört haben, die können Sie weiterhin auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Akademie Tutzing ansehen. Wir haben dafür eine kleine Playlist angelegt. Sie trägt den Titel Filmworkshop im Projekt Alles Glaubenssache. Mehr dazu auch in den Verlinkungen dieser Podcast-Folge. Wir kommen zum zweiten Thema unseres Podcasts. Gerade erst feierte die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ihren 75. Geburtstag. Sie wurde am 10. Dezember 1948 als rechtlich nicht bindende Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Pariser Palais de Chaillot verkündet. Mein Kollege Hendrik Meyer Magister ist stellvertretender Akademiedirektor und Studienleiter für Gesundheit, künstliche Intelligenz und Spiritual Care. Und er hat sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Hendrik Meyer Magister.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu können.
Vorneweg, welche Kraft kann eigentlich eine Resolution haben, wenn sie rechtlich gar nicht bindend ist?
Ja, wenn man in die tagespolitischen Ereignisse blickt in diesen Monaten und Jahren, dann kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass es eigentlich schlechte Zeiten sind für Menschenwürde und Menschenrechte angesichts der Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber auch an anderen Orten in der Welt und angesichts der Krise eigentlich des Multilateralismus, also auch der Krise der Vereinten Nationen, die wir erleben, die offensichtliche Schwäche dieser Institutionen, in deren Rahmen die Menschenrechte kodifiziert sind. Und gleichzeitig gibt es dann auch immer wieder positive Nachrichten, wie ich es vielleicht nennen würde, ganz unscheinbar. Mitte November meldete der Deutschlandfunk, dass der DFB, die UEFA und die Bundesregierung gemeinsam im Vorfeld der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland sich zu den Menschenrechten bekannt haben. Und da kann man sich natürlich fragen, warum das nötig ist im Vorfeld einer Europameisterschaft. Natürlich ist im Hintergrund die Diskussion um die WM in Katar und die Menschenrechtsverletzungen dort, insbesondere auf den Baustellen der Stadien und so weiter. Wenn man das ein bisschen abstrahiert, dann finde ich, wird daran etwas deutlich, was vielleicht doch hoffnungsvoll stimmt, nämlich dass auch Dinge wie der Fußball, der salopp gesprochen vielleicht früher eher für Unterhaltung am Samstagnachmittag, für Bier und Bratwurst bekannt war, sich auch diesen Diskursen nicht mehr entziehen kann und dass man nicht einfach eine WM irgendwo ausrichten kann zur Belustigung der Menschen, ohne sich diesen Menschenrechtsfragen zumindest stellen zu müssen. Und insofern kann man sagen, dass vielleicht doch so etwas wie eine Sogwirkung entsteht von der Menschenrechtsidee ausgehend, die dazu führt, dass auch Phänomene und Bereiche unserer Gesellschaft und unserer Weltgesellschaft sich dem nicht entziehen können, sich zumindest dazu zu verhalten, obwohl sie vielleicht gar nicht umsetzen oder es doch auch in ihren Bereichen zu starken Menschenrechtsverletzungen kommen. Der Fußball ist vielleicht noch ein relativ harmloses Beispiel, aber ich will vielleicht zwei andere Beispiele geben. Es ist natürlich ein großer Treppenwitz der Geschichte, dass gerade in diesen Wochen der Iran den Vorsitz der UN, des UN-Menschenrechtsrates innehat. Also das, genau, lässt einen schmunzeln und man weiß gar nicht, wie absurd das noch sein kann. Und zugleich ist es ja auch bezeichnend, dass aber trotzdem auch ein Land wie der Iran sich dem UN-Menschenrechtsrat nicht verweigert, sondern schon sagt, irgendwie müssen wir, wenn es um Menschenrechte geht, irgendwie dabei sein, um zumindest irgendwie versuchen, das in unsere Richtung zu lenken und nicht einfach sagen kann, wir haben damit einfach nichts zu tun, lasst uns bitte in Ruhe mit Menschenrechten. Anderes Beispiel noch, dass die zweite Person, die neben Wladimir Putin für die Kriegsverbrechen in der Ukraine international verurteilt worden ist, die russische Kinderrechtsbeauftragte ist, die also auch, wie dieser Titel suggeriert, die massiven Menschen- und Kinderrechtsverletzungen, die dort begangen werden durch die Verschleppung von ukrainischen Kindern nach Russland, ja unter dem Titel des Kinderrechts zu kaschieren versucht. Auch hochgradig zynisch natürlich, aber wiederum gewendet auf meine These, dass es doch so eine gewisse Wirkung gibt. Man kann sich eben auch in Russland diesem Diskurs um Menschen- und Kinderrechte nicht entziehen und installiert zumindest formal eine Kinderrechtsbeauftragte, die dann natürlich etwas ganz anderes tut, als es der Gedanke der Menschen- und Kinderrechte hat. Aber das wäre sozusagen mein Hoffnungsschimmer in all diesen Kleinigkeiten, dass es zumindest diskursiv so eine gewisse Sogwirkung gibt.
Also das heißt, schon allein die Tatsache, dass es diese Menschenrechtserklärung gibt und die von den Vereinten Nationen gemeinsam verabschiedet wurde, bringt Staaten dazu, sich damit auseinanderzusetzen und sich dazu zu positionieren. Habe ich das richtig verstanden?
So kann man das gut nochmal reformulieren. Das heißt natürlich längst noch nicht, dass dann auch Menschenrechte umgesetzt werden, aber sie kommen an dieser Idee irgendwie nicht vorbei.
Wie kam es eigentlich zu der Entstehung der Menschenrechtsresolution?
Das ist im Allgemeinen und Konkreten eine unglaublich lange Geschichte, die ich, glaube ich, jetzt auch hier gar nicht in Gänze erzählen kann. Für mich ist die überzeugendste Darstellung, die ich dazu aus den letzten Jahren kenne, das Buch von Hans Joas, Die Sakralität der Person, eine neue Genealogie der Menschenrechte, wo er zeigt, dass der Aufstieg von Menschenwürde und Menschenrechten als letztlich ein Prozess der Sakralisierung, wie er es nennt, der Person gesehen werden muss. Was heißt das? Er geht davon aus, dass sozusagen erfahrungsgesättigt mit den Erlebnissen von massiven Menschenrechtsverletzungen der Gedanke der Menschenrechte aufgekommen ist. Seine beiden Kernprozesse in der europäischen Geschichte sind dafür die Abschaffung der Folter und die Abschaffung der Sklaverei. Also der Gedanke ist nicht, dass sich sozusagen einfach kluge Ideen im Laufe der Geschichte durchgesetzt haben, die gab es sicherlich auch, aber dass eigentlich der Aufstieg von Menschenwürde und Menschenrechten durch ihre Verletzung geschehen ist und die Reaktion auf die Verletzung von Menschenwürde und Menschenrechten, damit hängt zusammen, dass man, beziehe mich da auf den Züricher Ethiker Johannes Fischer, in der theologischen Ethik durchaus erkannt hat, dass sozusagen der moralische Impuls, das ist doch ein Mensch, mit dem kann man doch nicht so umgehen. Etwas ist, was einen starken ethischen Impetus hat. Und insofern sozusagen die Erfahrung gerade von Verletzungen zu der Bildung von diesen Ideen geführt hat. Und dann muss man schon sagen, dass die Menschenrechte jetzt historisch gesehen eher im Westen entstanden sind, also Virginia Bill of Rights in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika und natürlich auch die französische Menschenrechtserklärung, beide im ausgehenden 18. Jahrhundert. Aber das heißt nicht, dass sie sozusagen auf den Westen begrenzt sind. Wenn man genau in die Entstehung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 guckt, dann wird man feststellen, dass dort durchaus auch Denktraditionen und Vertreter aus anderen Kontexten der Welt vertreten waren. Also exemplarisch sei nur genannt Charles Malik, ein Libanese, der zwar selber Christ war, aber durchaus eben nicht aus den USA oder Europa stammte, und ein Chinese, ich spreche seinen Namen sehr wahrscheinlich falsch aus, Peng Shuangchang, der zwar auch Verbindungen in den Westen hatte, aber sicherlich nicht der philosophischen Tradition des Westens zuzuordnen ist. Und So ist es zwar irgendwie richtig, dass die Menschenrechtsidee historisch kontingent im Westen entstanden ist, aber auch schon bezogen auf die Erklärung von 1948 keineswegs eine ausschließlich westliche, ein ausschließlich westliches Projekt ist und gewesen ist.
Und es ist mit Sicherheit wahrscheinlich auch kein Zufall, dass es 1948 dazu kam, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Also wo wir jetzt gerade vorhin darüber gesprochen haben, wo Sie berichtet haben, dass es darum geht, dass vorher Unrecht geschehen ist und dass es im Prinzip eine Reaktion auf ein Unrechtsgeschehen war.
Genau, also das gehört natürlich ganz klar in den Kontext der Entstehung von 1948. Das ist eine unmittelbare Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen und die Gräueltaten der Nationalsozialisten in Europa. Und das zeigt nochmal auch an einer anderen Stelle, dass auch die Menschenrechtsgeschichte im Westen durchaus sehr, sehr ambivalent ist. Und zwar in diesem Hin und Her von Verletzungen und Durchsetzungen entstanden ist, aber es halt eben auch immer wieder große Rückschritte auch im Westen gegeben hat an dieser Stelle. Und was Joas eben dann beschreibt, ist, dass sich in diesem sehr, sehr im Einzelnen sehr komplizierten Prozess die Idee durchgesetzt hat, dass eine Person an sich heilig ist. Mhm. Und dass das nicht nur für den weißen europäischen oder nordamerikanischen Mann mit Grundbesitz gilt, sondern dass das eben auch für immer, immer mehr Menschen gilt. Für Kinder, für Frauen, für People of Color. So kann man sozusagen diese Geschichte der Menschenrechte als eine Geschichte der Entgrenzung der Sakralität der Person beschreiben. Und die, könnte man sagen, ist vielleicht auch gar nicht abgeschlossen. Nicht 1948 und nicht heute. Man kann diese Entgrenzung weiterdenken. Wir reden über Tierrechte, wir reden über Pflanzenrechte. Wir reden darüber, dass Flüsse mittlerweile als Ökosysteme, als juristische Personenrechte haben. Wir werden darüber reden, ob KI-Systeme Würde haben, Rechte haben, weil sie menschenähnlicher werden. Und wir reden natürlich auch gerade im Bereich des Klimawandels über die Rechte nachfolgender Generationen, also streng genommen über Menschen, die wir uns erst vorstellen, die es aber ja faktisch noch gar nicht gibt. Auch das ist sozusagen ein interessantes Phänomen und da merkt man einfach, wie diese Sakralität der Person, diese Sakralisierung der Person weiter entgrenzt wird in derzeitigen Diskursen und immer wieder neu tariert wird, wer eigentlich dazugehört und wer nicht dazugehört, wem diese Rechte zugesprochen werden sollen. Man kann jetzt von theologischer Seite nochmal über diesen Begriff der Sakralität sprechen.
Ja, das würde ich jetzt auch eigentlich ganz gerne. Gut, bitte. Das, ich meine, jetzt haben Sie den ja schon reingebracht und also die Sakralität, ich weiß nicht, kann man das dann mit Heiligkeit, Unantastbarkeit übersetzen und warum jetzt da, warum kommt da jetzt ein christlicher Begriff ins Spiel? Haben denn die Menschenrechte ihren Ursprung im Christentum oder wie kommt das?
Also das eine ist, dass man natürlich als Theologe sagen kann, da wird ein Begriff von einem Religionssoziologen auf etwas Menschliches angewandt, dass wir sozusagen eigentlich etwas Göttlichem vorbehalten, heilig zu sein. Mhm. Aber ich finde den Begriff trotzdem gut, weil er genau das ausdrückt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich, dass der Mensch unantastbar ist, und zwar aufgrund allein der Tatsache, dass er ein Mensch ist. Und das drückt, glaube ich, dieser Begriff wie kein anderer aus. Auf die Frage, ob das die Menschenrechte jetzt christlich sind, würde ich mit einem entschiedenen Jein antworten. In dieser komplizierten Geschichte, die ich versucht habe, nur ganz grob anzudeuten, gibt es zum einen natürlich religiöse Gruppen, die dazu beigetragen haben, dass diese Idee befördert wurde. Man denke also an die religiös devianten Gruppen, gerade auch des Protestantismus, die nach der Reformation entstanden sind, zum Beispiel Baptisten, die auch in Europa keine religiöse Heimat fanden und dann ausgewandert sind in die Vereinigten Staaten von Amerika und insofern gerade in der Religionsfreiheit ein starker Impuls zur Formulierung von Menschenrechten lag, diese Religionsfreiheit, die sie eben in der neuen Welt für sich entdeckt haben oder gelebt haben, muss man sagen. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es auch die Geschichte einer ganz großen und breiten Ablehnung der Menschenrechtsidee, gerade im 19. Jahrhundert, sowohl in der katholischen Kirche, aber natürlich auch im Protestantismus, wo man mit all diesen Ideen, die da aus Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika kamen, nichts anfangen wollte, nichts anfangen konnte. Das hatte Gründe in der protestantischen Staatstheorie, die sozusagen immer von Gott her dachte und nicht sozusagen vom Menschen her dachte. Das hat Gründe in einer tiefen Skepsis gegenüber dem Menschen als ja, durch und durch verlorenem Sünder. Und da hat man sich ganz, ganz schwer getan mit den Menschenrechten und der Menschenwürde. Und gleichzeitig ist es mittlerweile so, wenn Sie heute auf der EKD-Website nachlesen, da steht, dass heute es sogar die Aufgabe der Kirche sei, Menschenrechte zu verteidigen, wo sie verletzt werden. Also da hat es auch ein ganz großes Umdenken gegeben. Und das ist das, was Hans Joas mit dem Begriff der Wertegeneralisierung meint. Für ihn ist nämlich die Frage, wer hat es erfunden, gar nicht der entscheidende Punkt, sondern für ihn ist der entscheidende Punkt, gibt es Motive, eine solche Idee in der eigenen Tradition zu verankern, wenn sie einmal in der Welt ist. Und da hat das Christentum eine Lerngeschichte durchgemacht und kann sie heute an gewissen Stellen, zum Beispiel bei der Gottebenbildlichkeit oder bei der Rechtfertigung aus Gnade, auch verankern in der eigenen Tradition und so nachvollziehbar machen für die christliche Tradition und den christlichen Glauben.
Wir wissen, Demokratie, wir haben jetzt gerade über Menschenrechte geredet, ich gehe jetzt nochmal zur Demokratie. Das ist etwas, für das wir immer wieder neu kämpfen müssen. Und der Rechtsphilosoph und Verwaltungsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde hatte das ja mal mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Er schrieb nämlich, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ist das dann bei den Menschenrechten ähnlich? Leben die auch von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren können? Beziehungsweise was wären die Voraussetzungen?
Ja, das berühmte Böckenförde-Theorem. Ich würde meine Antwort gerne zweiteilen. Das eine ist, ich würde schon sagen, dass die Menschenrechte und Menschenwürde, die nicht in einer spezifischen Tradition nur verankert sind, aber in einem spezifischen kulturellen Kontext entstanden sind, dass sie zum einen generell gelten, aber dafür auch darauf angewiesen sind, dass sie in unterschiedlichen Traditionen, Religionen, kulturellen Zusammenhängen auf dieser Welt anerkannt werden können. Und dafür braucht es genau das, was ich gerade ganz kurz fürs Christentum habe versucht zu skizzieren, nämlich dass eben mit dieser Idee der Menschenrechte konfrontiert diese Traditionen Motive in ihrer eigenen Tradition entdecken, die es möglich machen, diese Idee nachzuvollziehen und sozusagen zu bejahen. Und auf diese Art und Weise sozusagen Voraussetzungen kultureller, religiöser Art schaffen, Menschenrechte zu bejahen. Und es gibt eine, das ist der zweite Teil meiner Antwort, eine ganz interessante Debatte jetzt nochmal, weil Menschenrechte immer als sogenannte vorpositive überstaatliche Rechte gesehen wurden. Also es gibt sozusagen erst die Menschenrechte, die sind sozusagen an das Menschsein geknüpft und der Staat, die binden die staatliche Gesetzgebung. So sind sie auch in unser Grundgesetz eingespielt. Und das ist auch richtig so. Und gleichzeitig gibt es, soweit ich das wahrnehme, gerade in der Rechtswissenschaft durchaus auch eine Debatte, inwiefern Menschenrechte in ihrer faktischen Durchsetzung nicht auch darauf angewiesen sind, dass sie gerade in staatliches Recht kodifiziert werden. Und wenn man sich anguckt, wie die auch im 19. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert die ersten Menschenrechtserklärungen aufgeschrieben wurden, waren das ja immer im Kontext von Staatlichkeit. Französische Revolution, die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist schon nochmal eine interessante Perspektive, ob nicht gerade auch für die Durchsetzung und faktische Geltung, also dass Menschen wirklich so behandelt werden und das nicht nur ein Anspruch ist, nicht auch die Kodifizierung eben in staatliches Recht extrem wichtig ist und das eine Voraussetzung ist, die Menschenrechte am Ende benötigen. Das ist eine offene Debatte, die finde ich interessant und verfolge sie mit Interesse.
Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Hendrik Meyer-Magister. Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Heute mit meinen Gästen Pfarrer Dr. Hendrik Meyer-Magister sowie Einblicken zum Dokumentarfilmprojekt mit der Hyazinth Weckerle Mittelschule in Lauingen, das meine Kollegin Beate Hartmann vom Projekt Alles Glaubenssache geleitet hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.